Ja, die Josie hat schon angedeutet, wir haben das im Hauskreis, letzten Hauskreis am Donnerstag vorbereitet, das Thema. Und ich habe da etlichen Input bekommen. Für diejenigen, die im Hauskreis sind, für die ist es halt jetzt nochmal ganz so neu, das Thema. Ja, wir setzen unsere Predigtreihe fort zu dem Thema Lieben. Letzten Sonntag ging es um Lieben lernen. Heute soll es um die Liebe zu Jesus gehen, wie die Josie auch schon in der Einleitung gesagt hat. Liebe ist ein unheimlich spannendes und wirklich ein großartiges Thema und mit dem Christentum wirklich sehr, sehr eng verbunden. In Matthäus 22, Vers 37 steht die Antwort Jesu auf die Frage, was ist eigentlich das allerwichtigste Gebot? Das allerwichtigste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das bedeutet, wenn wir das nicht beachten, geht unser Leben an einem ganz wichtigen oder vielleicht dem wichtigsten Ziel vorbei. Wenn wir Jesus nicht lieben, dann ist unser Leben sinnlos. Alle anderen erreichten Ziele in unserem Leben sind im Vergleich dazu ohne Bedeutung. Deswegen denke ich, lohnt es sich, über diese Liebe nachzudenken und über die Liebe zu Jesus zu reflektieren. Wie steht es eigentlich damit bei mir persönlich? Wie soll diese Liebe aussehen in meinem Leben? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung, ist diese Liebe eigentlich ähnlich oder vielleicht vergleichbar mit der Liebe zu einem Menschen? Vielleicht sogar vergleichbar mit der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau? Und der erste Gedanke war, nein, nicht wirklich. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, na, vielleicht doch. Eigentlich ist doch sehr vieles ähnlich. Im Kern ist die Liebe doch immer gleich, ob jetzt zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Gott. Sicher, es gibt keine erotische Komponente in der Beziehung zu Gott und Gott ist auch nicht mein Kumpel auf meiner Augenhöhe. Aber wenn ich einen Menschen liebe, dann denke ich gerne an ihn. Dann möchte ich von ihm hören und wissen, was er denkt. Dann möchte ich ihm gefallen. Dann mag ich seine Freunde. Wenn ich einen Menschen liebe, dann will ich viel Zeit mit ihm verbringen und mit ihm reden. Und all das trifft doch auch auf die Liebe zu Jesus zu. Die Liebe spricht sogar von der ersten Liebe eines Menschen zu Gott. In Offenbarung 2, Vers 5 steht nach der Übersetzung Neues Leben, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Und das ist doch ein typischer Verlauf einer Liebe, der hier angedeutet wird. Am Anfang ist man verliebt, begeistert vom anderen. Man will dem anderen jeden Wunsch erfüllen, die Sterne vom Himmel holen. Und dann lässt die Begeisterung nach. Der Alltag kehrt ein. Und die Liebe schwindet immer mehr. Der andere beginnt zu nerven und es gibt immer öfter Streit. Und in einem Christenleben kann es ähnlich zugehen. Zu Anfang ist man noch begeistert über Gott und Jesus. Man hat verstanden, was Jesus für einen getan hat. Er ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Sünden, für mich. Er liebt mich vorbehaltslos und ist mir ganz nahe gekommen. Man möchte es in die ganze Welt hinausrufen und es jedem erzählen, wie toll Jesus ist. Man spürt jeden Tag, jeden Moment, dass Jesus einen ganz nahe ist. Man betet viel, man liest viel in der Bibel. Man möchte viel Zeit mit Jesus verbringen. Man erzählt Jesus alles. Und dann, über die Jahre, verebbt die Begeisterung. Die Liebe nimmt immer mehr ab. Jesus bestimmt nicht mehr meinen Alltag. Man hat sich dran gewöhnt an Jesu Liebe und was Jesus für einen getan hat. Man hat es vielleicht schon 100 oder sogar vielleicht 1000 Mal schon die Botschaft vom Kreuz gehört und von seiner Liebe. Ich kann Jesus nicht mehr so spüren und fühlen, wie es früher war. Die Sünde im eigenen Leben ist noch nicht besiegt, so besiegt, wie ich es mir erhofft habe. Immer wieder scheitern wir. Es gibt Rückschläge, wir werden enttäuscht. Das Leben bringt auch mit Jesus oft schwere Krisen mit sich. Und Jesus erfüllt bei weitem nicht all meine Erwartungen von einem tollen und großartigem Leben im Sieg und Erfolg. Die Hoffnungen, die ich in Jesus gesetzt hatte, werden oft enttäuscht. Zweifel schleicht sich ein, immer öfters und immer wieder. Man beginnt Dinge zu hinterfragen. Ist das Leben mit Jesus wirklich so viel besser? Es muss vielleicht nicht so dramatisch sein, wie ich es jetzt geschildert habe, aber ich denke, es passiert und es passiert so oder so ähnlich. Und ich kann mich sehr gut da wiederfinden und reinversetzen. Also, muss das Motto sein, zurück zur ersten Liebe. Aber Begeisterung und Liebe lassen sich doch nicht einfach erzwingen und machen. Wie soll ich denn diese erste Liebe zurückholen? Und wieso kann es überhaupt so weit kommen, dass die Liebe zu Jesus so abnimmt, bis dahin, dass Jesus nur noch eine untergeordnete Rolle in meinem Leben spielt? Ich denke, dieser negative Verlauf in der Beziehung zu Jesus hat vielleicht auch etwas mit unserem Verständnis von Liebe zu tun. Es ist wichtig zu verstehen, was Liebe laut Bibel ist, um unsere Liebe zu Jesus bewerten zu können. Wir werden stark von dem geprägt, was die Gesellschaft über Liebe denkt. Und das ist nicht immer die Liebe der Bibel. Ich möchte das anhand von 4 Sätzen verdeutlichen. 4 Sätze, wo Menschen oft Liebe falsch verstehen und die wir alltäglich in unserem Leben hören. Übrigens, all diese Gedanken lassen sich jetzt auf Liebe zwischen Menschen, aber auch auf die Liebe zwischen mir und Jesus anwenden. Wie gesagt, im Kern ist die Liebe immer gleich. Der erste Satz. Mich hat's voll erwischt, ich bin verliebt. Die Welt denkt oft von der Liebe als Substantiv. Die Liebe ist ein Wesen, dessen Willen ich ausgeliefert bin. So wie Amor auf dem Bild hier, der seinen Pfeil abschießt und mich trifft und ich verliebe mich. Ich weiß nicht, warum ich mich in jemanden verliebe. Es passiert einfach ohne mein Zutun. Mir ist jemand sympathisch und ich weiß nicht, warum er mir sympathisch ist. Und ich kann auch nichts dazu beitragen. Umgekehrt genauso. Mir ist jemand unsympathisch und ich kann nichts dagegen tun. Ich habe es nicht wirklich in der Hand, wen ich liebe. In 1. Johannes 3, Vers 18 steht, deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Die Bibel denkt mehr von der Liebe als Verb. Lieben. Das ist etwas, was ich tue. Ich entscheide mich, jemanden zu lieben und ich bin dabei aktiv. Ich bin nicht passiv ausgeliefert, ob ich jemand liebe oder nicht. Und so bin ich auch nicht davon abhängig, wie begeistert ich gerade von jemandem bin. Ich kann jetzt jeden lieben und muss nicht auf die Liebe warten. Ich kann jederzeit aktiv werden und handeln. Laut der Bibel habe ich alle Freiheit, entscheiden und lieben zu können. Der zweite Satz. Wenn du wissen willst, ob du jemanden liebst, dann höre in dich hinein. Höre auf dein Herz. Natürlich verbinden wir erstmal ein bestimmtes Gefühl mit Liebe. Wie fühle ich mich in der Beziehung zu einem Menschen? Wie fühle ich mich wohl? Oder geht es mir nicht gut dabei? Fühle ich mich schlecht? Gibt mir der andere, was ich brauche? Wie geht es mir in dieser Beziehung? Diese Frage entscheidet dann oft darüber, ob ich jemanden liebe oder nicht. Und so sind wir oft getrieben von unserem Wohlbefinden und unseren Gefühlen. Aber wie eben schon angedeutet, hat Liebe in der Bibel mehr mit Entscheidung zu tun. Ich entscheide mich, jemanden zu lieben. Und Liebe drückt sich immer auch durch meine Taten aus. Natürlich ist das Gefühl auch wichtig. Die entscheidende Frage ist jedoch, was muss zuerst da sein? Das Gefühl oder die Entscheidung? Brauche ich zuerst ein Gefühl, um lieben zu können? Wenn ich mich ganz bewusst für jemanden entscheide, mich entscheide, jemanden zu lieben und an dieser Entscheidung festhalte, wird das Gefühl dieser Entscheidung mit der Zeit folgen. In Römer 5, 6 bis 8 steht, schon damals, als wir noch hilflos von der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur rechten Zeit für uns gottlosen Menschen gestorben. Kaum jemand von uns würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn er schuldlos wäre. Mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber hat seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott liebt uns nicht aus einer Gefühlslaune heraus. Er liebt uns nicht, weil wir so liebenswert wären oder weil wir so liebevolle Gefühle bei ihm auslösen würden. Er hat sich ganz bewusst für uns entschieden, obwohl erstmal nicht viel dafür gesprochen hat. Und diese Entscheidung hat für Jesus ernsthafte Konsequenzen. Und diese Konsequenzen kann Jesus nur tragen, weil er an dieser Entscheidung festhält und er nicht nur durch die Gefühle etwas davongetragen wurde. Der dritte Satz. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, aber ihre Mutter kann ich nicht ausstehen. Auch wenn es nicht schön ist, wenn jemand seine Schwiegermutter nicht leiden kann, so würden wir diese Aussage nicht als grundsätzlich falsch erachten. Den einen kann man eben gut leiden und den anderen nicht. Bei dem einen entscheide ich mich, ihn zu lieben, aber bei dem anderen nicht. Das ist doch beides zur gleichen Zeit möglich. Die Bibel denkt da anders. 1. Johannes 4, Vers 20. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder und seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht lieben kann, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Was die Bibelstelle zum Ausdruck bringt, ist, dass wir eigentlich nicht gleichzeitig lieben und hassen können. Meine Liebe hat etwas mit meiner geistlichen Reife zu tun, wie ähnlich ich Jesus bin. Wenn ich geistlich wachse, nimmt meine Fähigkeit zu lieben immer mehr. Und die Liebe wird dann immer weniger abhängig von der Person, die ich liebe. Bis dahin, dass ich meine Feinde genauso lieben kann wie meine Freunde. Und noch ein zweiter Gedanke dazu. Eine Frau, dessen Mann so etwas sagt, sollte aufhorchen. Was er eigentlich damit sagt, ist Folgendes. Jetzt, wo unsere Beziehung gut ist und kann und will ich dich lieben. Solange du jung und schön bist, ist alles okay mit unserer Liebe. Solange du mir positiv begegnest und mich nicht kritisierst, werde ich dich lieben. Aber wehe, wenn sich das mal ändern sollte, dann ist es aus mit meiner Liebe. Aber wehe, wenn du mal deiner Mutter ähnlicher wirst. Ist der Ehemann wirklich liebesfähig? Die Liebe beweist sich erst dann, wenn es schwierig wird, wenn die Gefühle nachlassen, wenn der Alltag einkehrt und alles normal und eintönig wird. Am Anfang, wo alles neu und aufregend ist, ist die Liebe kein Problem. Da kann man nicht wirklich sagen, ob diese Liebe trägt und auch Krisen überstehen kann. Das findet man erst heraus, wenn die erste Begeisterung vorbei ist. Und der vierte Satz. Ich liebe dich nicht mehr. Diese Aussage steht oft am Ende einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und der Satz klingt auch schon fast wie eine Entschuldigung. Ich kann nichts dafür, ich liebe dich heute einfach nicht mehr. Auch in diversen Spielfilmen oder in den Medien hört man diesen Satz immer wieder. Die Aussage ist ein Widerspruch in sich. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, das Rechteck ist rund oder das Schwarz leuchtet weiß. Und doch kann man es immer wieder hören. 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Was hier im Großen gesagt ist, gilt auch im Kleinen. Gott ist treu und deswegen ist Liebe auch treu. Stellt euch vor, Gott würde sich plötzlich entscheiden und sagen, ich will nicht mehr, ich liebe diese Menschen nicht mehr, ich verlasse sie. Das ist undenkbar. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft der Liebe, dass sie treu zum anderen steht, egal was passiert, egal was der andere tut. Also wenn jemand sagt, ich liebe dich nicht mehr, muss er sich die Frage gefallen lassen, ob er überhaupt jemals diese Person ernsthaft geliebt hat. Liebe hört nicht auf. Soweit zu den vier Sätzen. Und es geht ja heute um Jesu Lieben und deswegen möchte ich diese Erkenntnis oder diese Gedanken noch etwas zu diesem Thema anwenden. Manche Menschen können sich wirklich viel von der Begeisterung für Jesus für längere Zeit bewahren. Vor allem Menschen, die viel Vergebung erfahren haben, weil sie zum Beispiel großen Mist in ihrem Leben gebaut haben. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wenn das bei dir so ist, super, toll, spitze. Wenn es dir aber so geht, wie eben beschrieben, und das Gefühl hast, dass deine Liebe zu Jesus eingeschlafen ist im Vergleich zu früher oder die Liebe einfach nicht mehr so stark ist, dann hat deine Liebe vielleicht gar nicht abgenommen, sondern es wird jetzt erst klar, wie es wirklich um deine Liebe steht. Vielleicht hat dich Jesus ganz bewusst in solche Lebensphasen geführt, um mal deine Liebe zu testen und zu prüfen. Wie ernst ist es mir denn eigentlich wirklich mit diesem Jesus? Solche schwierigen Lebenssituationen können zum Beispiel sein, dass ich Jesus Nähe nicht mehr so spüren kann oder vielleicht in eine echte Lebenskrise geraten. Bevor die Liebe sich nicht in diesen Situationen bewähren kann, haben wir keine Ahnung, wie es wirklich darum steht. Das ist wie mit meinen Muskeln. Ich kann lang und theoretisch darüber diskutieren und mutmaßen, wie stark ich bin. Und ich habe doch keine Ahnung. Erst wenn ich die Muskeln wirklich einsetze und ich ein Gewicht stemme, bekomme ich eine Ahnung davon. Und dann können auch meine Muskeln erst wachsen. Liebe kann gerade dann wachsen, wenn ich mich gar nicht danach fühle, Jesus lieben zu können oder zu wollen. Liebe kann gerade dann wachsen, wenn ich mich gar nicht danach fühle, Jesus lieben zu können oder zu wollen. Es macht keinen Sinn zu warten, bis irgendein besonderes Gefühl sich einstellt oder die Dinge sich wieder zum Besseren wenden. Ich glaube, der erste Schritt in einer solchen Situation ist, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich will dich lieben. Ich kann es vielleicht nicht, aber ich will es. Egal, wie es mir gerade geht, egal, wie die Beziehung zu Jesus aussieht, wie es um meine Gefühle steht, ich will dich jetzt lieben. Ich kann das entscheiden, ich habe die Freiheit dazu. Dieser wunderbare Jesus hat mich zuerst geliebt und sucht meine Nähe. Deswegen will ich ihn auch lieben. Und mir ist klar, dass ich Jesus niemals aus mir heraus so lieben kann, wie er es verdient hätte. Letztendlich kann ich die Liebe nicht machen, sondern Gott gießt seine Liebe in mein Herz aus. Ich kann Jesus nur darum bitten. In Römer 3 bis 5 steht, nicht alleine aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nach der Entscheidung, Jesus zu lieben, bleibt die Frage, wie sich diese Liebe in meinem Leben ausdrückt. Und dazu möchte ich am Ende der Predigt noch 2 kurze Punkte bringen. Wenn wir Jesus lieben, dann hat das auch immer etwas mit der Liebe zu meinem Nächsten zu tun. Und auch da kann ich mich dafür entscheiden, den anderen zu lieben, auch wenn er mir unsympathisch ist. Wenn ich meinen Ehepartner, meine Kinder, Menschen in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde selbstlos liebe, dann ist das immer Ausdruck meiner Liebe zu Jesus. In dieser Liebe geht es nicht um meine Bedürfnisse und meine Wünsche, sondern es geht um den anderen, was braucht der andere, was benötigt der andere. Liebe ist ein Lernprozess und lieben lernen braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und der zweite Punkt ist, Zu der Liebe zu Jesus gehört auch die Gemeinschaft mit ihm. Wie kann ich eine andere Person lieben, ohne die Nähe zu ihm zu suchen? Ich sage doch nicht, ich liebe dich und lasse dann den anderen allein. Und da gibt es viele Möglichkeiten bei Jesus. Zum Beispiel der Gottesdienst heute hier. Der gesamte Sonntag kann eine Zeit sein, wo ich zur Ruhe komme und keine Arbeit erledige. Wo ich mir bewusst Zeit für mich und Jesus nehme. Und die Vorbereitung für den Sonntag fängt schon am Samstag an, wenn ich alle noch ausstehenden Arbeiten erledige, sodass ich den Sonntag wirklich frei habe. Stille und Einsamkeit können mir helfen, Gottes Reden zu hören. Schweigen ist heutzutage eine der größten Herausforderungen für uns Christen und eine Disziplin, die nahezu vergessen ist. Aber auch unter der Woche kann ich die Nähe zu Jesus suchen, zum Beispiel in der Form regelmäßiger kurzer Gebetszeiten über den Tag, eine Art Stundengebet, wo ich kurz stille werde und zu Jesus bete und ihn an meinem Leben teilhaben lassen. Das Bibelstudium kann mir helfen, Jesus besser kennenzulernen. Es geht dabei nicht nur einfach darum, um Wissen zu sammeln, sondern auch Christus in mir Gestalt annehmen zu lassen. Ich kann auch christliche Bücher lesen, Vorträge aus dem Internet hören oder Workshops und Seminare besuchen. Ich habe einen Vortrag neulich gehört, wo der Vortragende von jemand erzählt hat, dass der jeden Tag 3 Stunden über einen Vers oder einen Teil eines Verses meditiert. Und nach, glaube ich, 3 bis 4 Wochen wechselt er dann den Vers. Das ist toll, wenn das jemand kann und macht. Aber das kann auch ganz schön zu einem Leistungsdruck führen. Das kann ganz schön Druck machen. Wer meditiert länger? Wer betet öfters? Wer weiß mehr über Gott? Was, du machst nicht 1 Stunde stille Zeit jeden Tag? Was, du führst kein Gebetstagebuch? Was, du kennst die Bibel nicht? Und irgendwie bin ich versucht zu sagen, ach, lass dich nicht unter Druck setzen. In der Liebe zu Jesus geht es nicht um Leistung und Pflichterfüllung. Aber auf der anderen Seite ist die Gemeinschaft mit Jesus super, super wichtig. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und manchmal braucht es da auch Disziplin. Aber wenn du diesen Leistungsdruck verspürst und merkst, dass du diesen Ansprüchen nicht genügen kannst, dann kann dir vielleicht Folgendes helfen. Suche einfach die Nähe zu Jesus, auch über den Tag hinweg. In Jesu Nähe musst du keine herausragende Leistung vollbringen. Du musst keine besonderen starken Gefühle entwickeln. Du musst keine weltbewegenden Erkenntnisse gewinnen, die dein Leben umkrempeln. Du musst nicht in Ekstase und Verzückung über Jesus geraten. Ich habe öfters früher stille Zeit gemacht und ich war hinterher oft enttäuscht. Nichts ist passiert, nichts Besonderes ist passiert. Kein besonderes Gefühl, keine besondere Bibelstelle für meine aktuelle Lebenssituation. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Setze Jesus und dich selbst nicht so unter Druck. Du kannst dich auch einfach zu Jesus setzen, ohne Großes zu reden und stille sein. Mach dich seiner Gegenwart bewusst. Freu dich daran, dass du jetzt ohne irgendwelche Vorbedingungen zu ihm kommen darfst, ohne etwas zu leisten. Auch wenn es in deinem Leben drüber und drunter geht und einiges schief läuft, darfst du jetzt bei Jesus sein. Setze dich zu Jesus, mach dir bewusst, dass er da ist, dass er dich unendlich liebt und er sich über dich freut. Viel mehr muss nicht getan und gesagt werden. Amen.